Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! So, wir machen heute Freestyle. Und ich fange gleich mal an. Meine heutige Gästin, was haben wir gesagt? Meine heutige Gästin bin ich selbst. Die Julia ist auch meine heutige Gästin. Ich würde vorschlagen, liebe Julia, du stellst dich selbst kurz vor, wenn das für dich okay ist.
Ja, klar. Also ich bin Julia, ich bin Journalistin und ehemalige Leiterin Strategie von einem Medienunternehmen und hatte aber vor 2 Jahren einen Burnout und habe mich dazu entschieden, offen darüber zu schreiben, über meinen Mom-Burnout. Ich bin auch Mutter einer kleinen Tochter. Und das hat so viele Reaktionen gegeben, dass ich mich Anfang Jahr dazu entschieden habe, dass ich mich beruflich voll auf das konzentrieren möchte, also auf die Verbesserung von der Situation von Eltern in der Schweiz, weil ich mir dann relativ klar wurde, dass wir viel zu viele sind und dass wir da dringend was ändern müssen. Und seitdem arbeite ich als Journalistin, schreibe viel über das Thema, habe aber auch Mami Brennt gegründet, also eine Plattform für berufstätige Mütter, wo sie Anschluss finden, wo sie Angebote finden zur Stressreduktion und wo sie offen darüber reden können, was eigentlich in ihrem Alltag abläuft. Genau.
Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Noch ganz kurz zu mir. Ich bin die Ellen. Die meisten kennen mich in meinem Podcast. Ich bin freie Journalistin, Podcasterin und Unternehmerin. Und heute, ich bin ziemlich nervös, weil ich habe heute, machen wir so einen Rollentausch. Ich habe ja dich, Julia, angefragt für ein Interview. Und zwar, dass du mich heute interviewst. Ich hatte nämlich einen Burnout und würde sehr gerne mit dir darüber reden. Und ich bin gespannt, ob das klappt. Also ob, also ich werde auch Fragen stellen. Es ist, es wird ein Co-Gespräch. Und ich bin außerhalb meiner Komfortzone gerade, merke ich.
Also erstmal möchte ich dir Danke sagen, dass du mich gefragt hast. Ich fand deine Anfrage Unglaublich schön, auch wie du sie formuliert hast. So, also könntest du dir vielleicht jemanden vorstellen, der journalistische Kenntnisse hat und Erfahrungen mit dem Thema Burnout, der dann vielleicht noch Hochdeutsch spricht und sich vorstellen könnte, mich zu interviewen? Und ich weiß, meine Reaktion war, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Wir haben also sehr gelacht.
Die Person müsste erst noch irgendwie erfunden werden.
Genau. Und ich habe mich wirklich, ich bin, also erstens bin ich wirklich ergriffen, dass ich das machen darf, aber auch, dass du dich dazu entschieden hast, offen drüber zu reden, weil ich glaube, dass wir viel zu wenig über Mental Health Issues sprechen und dass sie deswegen noch so stigmatisiert sind. Und wenn jemand mit so einer großen Reichweite wie du sich dazu entscheidet, offen drüber zu reden, dann ist das wirklich, das ist nicht ohne. Und ich möchte dir einfach erst schon mal Danke sagen, dass du das machen möchtest und dass ich das mit dir machen dürfte.
Danke, das bewegt mich sehr und ja, ich freue mich auch total, dass du, dass unsere Wege sich da so gekreuzt haben und dass du da bist und dass du das auch heute mit mir machst. Bedeutet mir sehr viel.
Ja, wie wollen wir anfangen? Soll ich anfangen?
Ready when you are. Gut. Ich habe hier noch meinen Kaffee.
Sehr gut, ich auch. Prost.
Cheers. Ah, sogar dieselbe Farbe. Schau mal.
Blue ja, in blue. Noch Wasser drin. Ist schon leer. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es am einfachsten, wenn wir einfach da mal damit anfangen, wie wir uns kennengelernt haben. Weil das war, ich finde es sehr sinnbildlich für das, wie das oft passiert, oder? Dass man sich irgendwo trifft. Und wir kannten uns ja nicht, ich wusste auch nicht, wer du bist, ganz ehrlich. Und wir sind aber relativ schnell auf eine tiefe Ebene gekommen, als ich angefangen habe, über meine Geschichte zu sprechen. Und vielleicht magst du ja auch noch erzählen, wie das für dich war.
Genau. Ja, ich wusste auch nicht, wer du bist. Ich weiß, ich bin so in diesem Rahmen, das war so an einem Fest von zwei Freundinnen von uns, in irgendwie an einer Hütte im Wald. Und ich kam da rein und all die Leute und es hatte noch ein paar Kinder dabei. Ich war komplett reizüberflutet und dann sehe ich dich so. Und du hast mich irgendwie so angestrahlt und irgendwie da war sofort so diese Connection, die Energy. Und dann hast du mir so, ich glaube, hi, ich bin die Julia, ich hatte einen Burnout, ich bin jetzt aus der Klinik. Und ich war so, wow, okay, gut. Und du hast so offen und so voller ja, Kraft darüber gesprochen und ich fand so, hey, geh weg, ich will das nicht hören, hau ab, tschüss. Und ich meine, das sagt schon alles, weil das hat natürlich bei mir ja gewisse Themen so angestoßen. Und dann sind wir ja im Verlauf des Abends doch immer wieder so ins Gespräch gekommen und wir haben beide gemerkt, da ist irgendwie sehr viel Potenzial da und sind sofort auf diese tiefe Ebene gekommen, die ich eigentlich auch in Gesprächen mag. Irgendwie hatte ich aber doch bei dir so, ja, du schon, aber mich nicht. Und da war so diese, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, so ein bisschen, ja eben, geh weg, nicht zu nah mit dem Thema. Und wie war das für dich?
Also der ganze Abend war für mich auch speziell, weil ich war das erste Mal eingeladen an das Fest. Ich kannte die eine Freundin, die das Fest organisiert hat, erst kurz. Und ich wusste, da werden ganz viele eindrückliche Frauen sein. Und sie hat mir dann auch gesagt, das ist so Safe Space und da sind auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und so. Und ich war super nervös und dachte, was macht denn ich da? Aber letztendlich bin ich da angekommen und dann war halt irgendwie die erste Frage so, ja, und wer bist du so und wieso bist du hier? Und deswegen habe ich dann halt irgendwie gesagt, ja, ich habe dann halt einfach allen erzählt, wer ich bin, dass ich Journalistin bin, dass ich über das Thema schreibe, dass ich einen Burnout hatte. Kann mich nicht daran erinnern, dass ich dich gerade so überfahren habe, das tut mir auch leid, aber wahrscheinlich war ich dann da schon so im so, ja, deswegen bin ich hier, so nach dem Motto, das ist meine Berechtigung, hier zu sein.
Und also ich fand's voll schön, ist überhaupt nicht, ich will auch nicht, dass es irgendwie abwertend klingt oder so.
Nee, überhaupt nicht, es ist so, aber ich merke das selber immer ja nicht, da, wie ich einfach so bla bla bla, das bin einfach ich, oder?
Schön, ja. Bleib so.
Und ich habe gemerkt, dass du am Anfang warst du so ein bisschen reserviert und Aber ich hatte das Gefühl, du guckst immer mal wieder rüber und ich hatte das Gefühl, du kommst schon noch und wir unterhalten uns heute noch. Und irgendwann zu späterer Stunde hast du ja dann auch gesagt, du, können wir mal rausgehen, können wir uns unterhalten. Und das habe ich mega schön gefunden. Also wirklich, ich habe mich mega gefreut, weil ich hab gewusst, du kommst noch. Mhm. Und ich habe irgendwie gespürt, da ist was. Und habe es dann sehr schön gefunden, dass du quasi den Mut gefasst hast, zu sagen, doch, ich quatsch sie jetzt an und quetsch sie noch ein bisschen aus.
Genau, und ich glaube, wir sind ja dann so, wir waren, glaube ich, der harte Kern, nachdem alle dann noch, wir haben ja alle zusammen noch geputzt und getanzt. Genau. Und dann sind wir zwei ja noch weiter bis irgendwie ziemlich spät in nachts. Aber wir haben das vor allem so über Business gesprochen, so ein bisschen Burnout. Aber ich war sehr reserviert.
Mhm. Ja. Aber ich habe gemerkt, genau, dass da irgendwas ist. Und dann habe ich dir ja auch meine Nummer gegeben und habe gesagt, hey, wenn irgendwas ist, du kannst mich jederzeit anrufen. Mhm. Melde dich einfach. Und irgendwann kam es ja dann auch dazu.
Das habe ich dann getan, ein paar Monate später. Krass. Mhm.
Ja. Ja, magst du mal erzählen, wie es denn dann so für dich weiterging oder was das für dich ausgelöst hat?
Hey, ich glaube, das Thema Parenting Burnout ist ja nicht ohne Grund bei dir so auf so offene Ohren gestoßen, weil ich glaube, sehr viele Eltern, vor allem Mütter, die ich jetzt kenne, fühlen sich da sehr angesprochen. Und wir sind ja alle so ab und zu ein bisschen ausgebrannt. Also wir fühlen uns alle ab und zu ein bisschen müde, gerade so kurz vor den Sommerferien oder irgendwie, glaube ich, Weihnachten rum. Da ist meistens so viel los bei Eltern und in Schulen und mit all diesem Geschäftsessen und allem. Und bei mir war es halt wirklich so, dass also meine Therapeutin hatte schon vor 1,5 Jahren, ich wurde da auf ADHS diagnostiziert und habe ihr so von meinem Elternalltag erzählt. Und sie ist selbst Mutter und ist auf ADHS bei Erwachsenen spezialisiert. Und sie fand schon da so, vielleicht so eine Burnout-Kur auf einer Burnout-Station, so ein paar Wochen, würde sie mich schon sehen. Und ich fand so, was? Vergiss es. Ich könnte es mir auch gar nicht leisten. Also wie soll ich da weg? 6 Wochen, meine Familie geht gar nicht. Und dann kam so ein ziemlich schwieriges Jahr und ich glaube, als wir uns getroffen haben, fand ich das einfach total interessant, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich das bekommen würde. Aber es war so, ich kann das irgendwie nachvollziehen und wie bist du rausgekommen? So, das hat mich sehr interessiert. Mhm. Und dann, als keine Ahnung, was es war. Ich bin so schlecht mit Daten, glaube ich, 4 Monate später, als ich die Diagnose hatte. Da musste ich mich halt für die Klinik entscheiden und ob Klinik oder ob irgendwie wie und was. Und dann habe ich dir angerufen.
Genau. Also Diagnose, gehe ich davon aus, die offizielle Diagnose ist ja Erschöpfungsdepression und nicht unbedingt Parental Burnout. Obwohl, also für die Leute, die den Unterschied nicht kennen, wäre es vielleicht noch wichtig zu sagen, dass das halt wirklich Parental Burnout hat ähnliche Symptome. Also diese krasse Erschöpfung, Schlafstörungen, Taubheit. Aber es kommt eben noch dazu, dass man in den schlimmsten Fällen halt keine Gefühle mehr gegenüber dem Kind hat. Dass man sich eigentlich nur noch wünscht, gehen zu können. Das hatte ich ganz extrem damals. Und es geht bis zu Suizidgedanken, weil viele sagen ja irgendwie, also mir ist das immer wichtig, das zu betonen, wenn jemand sagt, ja, jetzt ist die Mutter so ein bisschen erschöpft und jetzt macht sie einen auf Burnout. Es ist im Fall nicht damit zu spaßen. Oder so. Es ist wirklich, das ist eine Depression, das ist normalerweise eine depressive Episode und das kommt in Wellen. Und man kann das eine Zeit lang verdrängen, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Und ich finde das immer so traurig, dass es oft in der öffentlichen Meinung dann so niedergeredet wird und so lächerlich gemacht wird, weil ich kenne inzwischen durch meine Arbeit so viele Frauen, die so leiden und Familien, die so leiden, weil die Frauen wirklich in tiefen Depressionen stecken und sich dann ja auch noch Vorwürfe dafür machen, weil wir müssen ja für unsere Kinder da sein und für unsere Familie und wir müssen auch funktionieren. Und von dem her, also viele suchen sich ja anfangs gar keine Hilfe, weil sie denken, ja, ich bin halt erschöpft, klar, meine Kinder schlafen nicht. Es ist einfach so viel, ich habe keine Zeit für eine Pause, habe ich auch lange gedacht. Und dieses dann sich überhaupt mal Gedanken darüber zu machen, ob man in eine Klinik geht, da merke ich auch oft, dass es da wie so einen Stupf braucht, ihnen einfach mal zu sagen, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Und was da passiert. Und ich fand das mega schön auch, dass du dich dann halt gemeldet hast und gesagt hast, du überlegst dir das und mich dann halt auch ausgefragt hast, wie war das da und was genau. Und was auch spannend war, fand ich am Anfang, war bei dir auch noch voll dieses, ich muss das so schnell wie möglich durchziehen, weil ich muss dann zu meinen Kindern, ich kann mir nicht so viel Zeit lassen und so. Und ich, wo ich gesagt habe, schau, das Ding ist, ich hatte auch das Gefühl, ich fahre jetzt da in die Klinik wie so ein Auto in die Garage, in die Werkstatt. Und dann reparieren die mich schnell und dann fahre ich hinten wieder raus und funktioniere so wie vorher. Das ist aber nicht das Ziel von der Klinik. Und ich glaube, während deinem Aufenthalt hast du das auch gemerkt.
Ne? Voll. Ja, und ich glaube, ich bin immer noch dran, weil es ist halt schon so, ich hatte, ja, ich glaube eben, dass das von dir erwähnte Stigma, das ist schon ein Riesending. Und ich glaube, das macht die Genesung und die Heilung und wahrscheinlich auch die Erkrankung umso intensiver, respektive die Heilung dann umso anspruchsvoller, weil ich hatte letztes Jahr mein Knie operiert, ich hatte den Meniskus gerissen und da war es ganz klar, man geht ins MRI und man sieht da diesen Muskel, der gerissen ist und ich verstehe, der wird zusammengenäht. Danach hat man eine Schiene und Krücken und wenn man jemanden auf der Straße trifft, ist klar, was die Person hat. Und mit Mental Health ist es halt so, ja, man kann einfach Annahmen treffen. Es gibt kein MRI, das da sich ins Hirn rein screenen lässt. Und bei mir war halt wirklich auch die Diagnose, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch das Ganze so schwierig gemacht, weil das war nicht ganz klar. Es war nicht klar, habe ich jetzt tatsächlich eine Erschöpfungsdepression / Burnout? Habe ich jetzt Long-Covid? Oder habe ich irgendwie einfach eine extreme Reaktion auf die verschiedenen Medikamente? Und das, ich kam da rein und ich wollte tatsächlich wissen, was das war. Also ich wollte dieses MRI, weil das auch verständlich ist. Ich möchte das ja, dass das nicht mehr passiert. Also ich möchte ja irgendwie draus lernen und nicht mehr in dieser, ja, furchtbare Situation kommen. Und das ist bis heute halt nicht ganz klar. War das jetzt Long-Covid? War das jetzt tatsächlich Erschöpfungsdepression? Oder war das jetzt irgendwie ein Mix von Medikamenten, die ich nicht vertragen habe? Wahrscheinlich war das irgendwie ein bisschen alles. Und Fakt ist, das geht mir jetzt besser. Genau, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was deine Frage war.
Eigentlich finde ich jetzt gerade, also ich meine, wenn du sagst, man kann nicht ins MRI fahren und das sehen wie ein Muskel, das ist absolut so. Aber was sehr krass ist, ist, wie krass der Körper auf Stress reagiert, oder? Und er sendet ja eigentlich immer wieder Signale. Das fängt ganz langsam an, wo er sagt, hey, und dann bist du einfach mega müde. Und dann, das würde mich mega interessieren, was waren denn deine Symptome?
Ja, das ist ein mega wichtiger Punkt. Und ich würde gerne noch kurz dazu sagen, ich glaube, was an der ganzen Klinik so tatsächlich hilfreich war. Also ich finde, man muss nicht unbedingt in die Klinik, weil es gibt auch sehr viele Eltern, die sich das nicht leisten können und die sich nur ambulant behandeln lassen können. Aber ich glaube, was für mich der Vorteil an der Klinik war, war so dieser Selbsthilfegruppe-Effekt. Und zwar, dass man tatsächlich in einem Safe Space ist mit 10 Mitinsassinnen, wie wir uns genannt haben. Total unterschiedliche Menschen. Also irgendwie hey, wirklich eine berühmte Person, die man so aus dem Fernsehen kennt, war da. Dann eine Person aus dem Journalismus, eine Person aus dem Polizeiwesen, eine KV-Lernende, dann zwei Mütter und dann so klassische Finance-Menschen. Und die haben mehr oder weniger alle dieselben Struggles, die ich hatte und eben auch natürlich nicht eins zu eins alle dieselben, aber halt wirklich auch diese körperlichen Dinge. Und wenn man dann sich mit Leuten austauscht und sie haben das auch, dann fühlt man sich tatsächlich nicht so alleine. Und ich glaube, das hat mir extrem geholfen, unter anderem. Und was meine Symptome waren, also die chronischen Schlafstörungen. Ich glaube, das war die Hölle. Also ich glaube, wenn man den Schlaf nicht mehr hat, basic need. Und ich glaube, gerade im Kontext des Mutterseins wird es krass runtergespielt, wie einfach, was dieser Schlafentzug mit uns macht. Und ich weiß, es gibt auch viele Paare, die sich da egalitär aufteilen mit den Nächten, aber sehr oft sind es halt Frauen, die nachts ihre Kinder stillen und einen Schlaf begleiten und einfach nicht zu diesem Schlaf kommen. Oder auch schon während der Schwangerschaft, also ich hatte zwei sehr, sehr komplizierte Schwangerschaften. Dieser Schlafentzug hat sich dann während dieses Burnouts natürlich chronisch manifestiert. Und daraus kam eine krasse Erschöpfung. Also ich konnte irgendwie einfach nicht mehr aufstehen. So, ich konnte nicht mehr vom Sofa aufstehen. Und dann hatte ich noch Schwindel. Und zwar wirklich so crazy Psychoschwindel. Also ich habe versucht, alles irgendwie so körperlich untersuchen zu lassen. Und meine Ärztin sagte da schon, das kommt sicher irgendwie, das ist psychisch. Und ich so, nee, Schwindel kommt doch nicht psychisch. Da wird mir irgendwas fehlen. Und es gab dann immer wieder so Situationen, etwas passierte und dann kam der Schwindel und dann habe ich gecheckt, tatsächlich, das ist jetzt stressbedingt. Und was hatte ich noch? Ja, auch noch so Angst, Reaktionen und so Zeug, genau. Was war bei dir so von den Symptomen her?
Also ich war ja damals noch voll im Job plus dieses kleine Kind. Also meine Tochter, als ich ausgebrannt bin, war gerade 2, 2,5. Und jetzt retrospektiv weiß ich, dass es schon, also es sich lange angekündigt hat, aber ich habe die Symptome halt immer weggeschoben, weil eben keine Zeit. Ins Büro rennen, nein, erst Kita, Büro rennen, wieder nach Hause rennen und dann nachts, die Nächte waren Horror. Und ich habe am Anfang gemerkt, also ich habe Panikattacken geschoben plötzlich, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich krieg's nicht hin. Ich habe dieses Gefühl, die Tage haben zu wenig Stunden. Also ich habe dann auch oft abends noch gearbeitet und dann aber natürlich nachts nicht richtig geschlafen. Ich wollte dann früher aufstehen, konnte nicht aufstehen, war zu müde. Und dann irgendwie immer dieses, kann ich jetzt dieses Meeting noch fertig machen oder kann ich dann die Kleine nicht pünktlich abholen, weil dann kriegst du ja wieder die bösen Blicke in der Kita, wenn du 5 Minuten zu spät kommst. Und es hat eigentlich mit Panikattacken angefangen, die ich aber auch so weggewischt habe, weil ich so dachte, ja, was soll ich denn machen? Ich kann es ja jetzt gerade nicht ändern. Und dann habe ich irgendwann chronische Schulterschmerzen bekommen. Also es war wirklich so, ich habe mich gedacht, ja gut, da muss irgendwas kaputt sein, aber ich habe keine Zeit zum Arzt zu gehen. Ich konnte meine Tochter nicht mehr hochheben. Und ich habe tatsächlich sicher 1,5 Jahre lang lieber mich so angezogen, weil ich meinen Arm nicht mehr heben konnte, als zum Arzt zu gehen, weil ich nicht wusste, wann ich es tun soll. Und irgendwann kamen dann massive Schlafstörungen dazu, also dass ich abends so Gedankenkreisen hatte, nicht mehr einschlafen konnte. Und wenn ich dann vor Erschöpfung eingeschlafen bin, irgendwann nachts aufgewacht bin, teilweise mit Herzrasen und wieder Gedanken drehen. Und es hat sich eigentlich immer angefühlt, selbst wenn ich geschlafen habe, als würde ich meinen eigenen Gedanken zuhören. Also ich habe keine so Nächte mehr gehabt, wo man einfach irgendwie schön träumt oder einfach nichts träumt und einfach sich entspannt. Das heißt, ich war eigentlich konstant unter Strom. Und heute weiß ich, dass halt dieser Cortisolspiegel und alles, das war so hoch, mein Körper kam gar nicht mehr zur Ruhe. Und ich habe dann auch wirklich, also ich meine, Panikattacken ist ja auch eine Angststörung. Ich habe dann oft so gemerkt, dass ich wie so einen Elefanten auf der Brust habe. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig atmen. Und habe das aber dann immer versucht, irgendwie wegzuwischen. Und irgendwann kam der Moment, wo ich nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Es hat angefangen und es hat nicht mehr aufgehört. Ich war wie so hypoventiliert. Und selbst wo ich vor Erschöpfung ins Bett gefallen bin, hat es nicht aufgehört. Ich bin aufgewacht auf einem nass geweinten Kissen und ich hatte wie das Gefühl, kann man nachts überhaupt weinen, wenn man schläft? Ja, und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay. Und von wegen Schulter, also das von wegen, was der Stress mit einem Körper macht, meine Bizepssehne war dann damals so entzündet, dass ich die Schulter operieren lassen musste und ein großes Stück wegschneiden. Und da wurde mir dann mal bewusst, hey, Stress ist kein Statussymbol. Stress ist nicht einfach, oh, ich bin ein bisschen gestresst, sondern das macht wirklich viel mit deinem Körper. Ich habe zum Beispiel, ich war mit jemandem in der Klinik, die Person hat dann erzählt, dass sie wie einen Shutdown hatte. Mhm. Also die ist auch so über ihre Grenzen gegangen, die ist morgens ins Auto gesessen, mhm, und wollte zur Arbeit fahren und ist 3 Stunden später quasi wieder aufgewacht, immer noch an der gleichen Stelle, und sie weiß nicht, was in diesen 3 Stunden passiert ist.
Krass.
Und in der Klinik haben sie dann auch erzählt, dass es das gibt, dass irgendwann dein Körper versucht, dir halt immer wieder Signale zu senden, dass du den Stress runterfahren musst. Und wenn du das nicht machst, dann macht er irgendwann einfach wie so einen Notfallstopp.
Genau.
Und das hat mich so schockiert.
Krass.
Weil wir in unserer Gesellschaft so anders damit umgehen, oder? Viele sagen ja dann noch, wow, und dann habe ich noch das Meeting und dann habe ich noch dieses und das und dies. Mhm. Aber was wir uns damit antun, ist in unserer Leistungsgesellschaft irgendwie komplett ausgeblendet.
Voll. Ja, ist interessant. Bei mir war es das Gegenteil. Ich bin jemand, der sehr gerne und sehr häufig weint. Also in Filmen bin ich immer die am Schluss, und ich finde es auch schön. Ich liebe es zu weinen. Das ist reinigend. Und ich hatte irgendwie so, ja, ich hatte eine Phase, da konnte ich, glaube ich, bis es losging, so 3 Monate oder so gar nicht mehr weinen. Ich war so wie in einem Freeze.
Taub.
Und irgendwann in der Klinik, ich glaube so in der 4. Woche, ich war insgesamt 6 Wochen, ist es wie aufgebrochen. Mhm. Und dann hat es nicht mehr aufgehört. Und als ich dann raus bin, hatte ich total so Versagensgefühle, weil ich auch nicht repariert war. Aber das wissen wir, dass wir diesen Anspruch nicht mehr haben dürfen, hatte ich trotzdem zu Beginn, und B, weil ich tatsächlich so, ich hatte wie das Gefühl, als hätte man mein Herz irgendwie so geöffnet, und da hätte jeder Windstoß kommen können, und ich fing an zu weinen. Also es war wirklich so, ich saß in einem Taxi und der Chauffeur hat mir so von, er ist das Kosovo und von dem Krieg damals, und ich musste sofort weinen. Und zwar so richtig, und dann dachte ich so, hey, nein, ich wäre besser gar nicht in die Klinik, was habt ihr mit mir gemacht? Ich bin jetzt noch viel, viel sensibler als sonst. Aber das war dann auch so eine Phase, die auch irgendwann zu Ende war, und ich glaube, das musste wahrscheinlich wie so ein bisschen raus.
Absolut.
Und wie war das bei dir mit dem Wein? Das hat dann aufgehört, oder?
Ja, bei mir war das tatsächlich so, dass ich klingt ein bisschen absurd, aber ich war ja damals, ich wurde dann krankgeschrieben. Also es war bei mir auch so, dass die Therapeutin, ich hatte schon länger eine Therapeutin, irgendwie 3-4 Monate wegen den Panikattacken. Und es war aber eine sehr stressige Phase im Geschäft. Und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt dieses Projekt noch fertig machen und dieses Projekt noch fertig machen. Und ich kann jetzt nicht. Und ja, dann kam eben dieser Moment, wo ich nicht aufhören konnte zu weinen. Das hat in einem Meeting angefangen, wo ich gerade noch rausgehen konnte. Und dann hat mich meine Therapeutin angeschrieben und hat gesagt, jetzt geht's nicht mehr. Und das war erstmal mega schlimm für mich. Auch dieses Eingestehen, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich hatte zum Glück damals einen Chef, der sehr gut reagiert hat und gemeint hat, Julia, wir kriegen das auch so hin, und Gesundheit ist das Wichtigste. Und trotzdem war das für mich erst möglich, aufzuhören zu weinen, als ich die Kündigung eingereicht habe.
Mhm.
Und meine Therapeutin hat mir massiv davon abgeraten,
zu kündigen?
Ja.
Weil?
Sie meinte, man soll so große Entscheidungen nicht in einer Depression fällen.
Mhm,
es könnte sein, dass ich das später bereue. Und ich habe ihr gesagt, ich spüre, dass die Angst davor, wieder dorthin zu müssen und wieder in dieses Fahrwasser zu kommen, so viel mit mir macht, dass ich das nicht ertrage. Ich muss kündigen. Mhm.
Und das war dann auch das Richtige offenbar.
Ja, und in dem Moment, wo ich wirklich die Kündigung eingereicht habe oder ausgesprochen habe, hat es aufgehört. Und ich hatte das Gefühl, erst dann konnte ich mich auch anfangen, damit auseinanderzusetzen, warum bin ich da gelandet. Weil vorher war ich immer noch in diesem, ich muss so schnell wie möglich wieder fit werden, damit ich wieder dorthin kann, damit mein Gesichtsverlust nicht so groß ist, etc. pp. Eben dieses ganze Stigma.
Genau.
Und ich hatte wirklich das Glück, dass ich einen Chef hatte, der sich mit der Problematik von Depressionen auskennt. und sehr schön reagiert hat, aber ich wusste ja auch nicht, wie das jetzt intern kommuniziert wird. Und ich hatte wahnsinnige Angst davor, in eine Schublade geschoben werden, so, ja, aber der hat halt jetzt den Nuki rausgehauen, wie man in der Schweiz so schön sagt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es muss mir egal sein, was die anderen denken, es geht jetzt nur um mich.
Und bist du heute tatsächlich an dem Punkt, dass es dir egal ist? Oder gibt es immer noch Momente,
also Momente, wo du das Stigma spürst? Voll.
Wow.
Also schön. Das ist mir wirklich, ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich weiß aber auch nicht, wie das gekommen ist. Vielleicht, weil ich durch die Therapie und in der Klinik halt verstanden habe, dass es wirklich eine Krankheit ist. Also heißt, am Anfang habe ich mir gewünscht, ich hätte eine Krankheit, die man sieht. Eben ein gebrochenes Bein, was weiß ich, irgendwas, wo man halt sagen kann, ja, ich habe mir das Bein gebrochen, so. Aber dann zu realisieren, das hast du auch gesagt, die bei dir mit in der Klinik saßen, die hatten quasi alle irgendwie die ähnlichen Symptome. Und schon daran merkst du ja, es ist nichts, was mit dir nicht stimmt, sondern es ist eine Krankheit, die verschiedene Gesichter hat, aber doch Ähnlichkeiten bei den verschiedenen Betroffenen. Und dann, was mir am meisten geholfen hat, glaube ich, war, dass ich in der Klinik, wir hatten so, also vielleicht müssen wir mal erklären, wie so eine Klinik überhaupt abläuft, oder? Das ist ja nicht, du bist ja da nicht wie früher in den Filmen irgendwo an ein Bett gefesselt und kriegst da Medikamente gespritzt, im Gegenteil, sondern man hat verschiedene Therapieformen, die man ausprobieren kann, die man nicht mitmachen muss, aber wo man dann schauen kann, was liegt mir, wie Musiktherapie, Kunsttherapie, Gruppentherapie, und es hat auch verschiedene Vorträge gehabt. Also ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, ich wäre wieder an der Uni. Und da wurde dann zum Beispiel auch erklärt, welche Hormone ausgeschüttet werden, wenn du in Stress bist und wie sich das auswirkt, wenn eben dieser Stress konstant oben bleibt und eben dieses Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet wird und dass unser Körper nicht darauf ausgelegt ist, sondern dass wir eigentlich eine Auslegung haben, kurz im Stress zu sein, so von früher, wenn jetzt ein Säbelzahntiger dich angreifen wollte, damit du dann wegrennen kannst, aber eben wenn du komplett ständig in diesem Level bist, dass dann irgendwann dein Körper überfordert ist, dein Organismus überfordert ist. Und dann wurde auch erklärt, was das auslösen kann im Körper, dass das eben Entzündungen auslösen kann, dass du in dieser Stressphase zum Beispiel, wenn du überlegst, du früher eben von einem Tiger weglaufen oder so, hieß das auch, dass deine Verdauung abgeschalten wurde, weil du das jetzt wirklich nicht brauchen kannst, dass du aufs Klo musst, wenn du wegrennst. Aber das kann dann eben wirklich, du möchtest dann nicht mehr, du kannst nicht mehr schlafen, weil du darfst ja, du musst ja wachsam sein und so. Und das ist ja heute, macht es keinen Sinn mehr, aber der Körper reagiert halt immer noch gleich. Okay. Diese ganzen Symptome wie Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, whatever, das passt zu dem, was früher war, aber eigentlich nicht zu dem, was heute war. Aber wir sollten halt achtsamer damit umgehen, dass unser Organismus immer noch in der Steinzeit festhängt. Wir aber inzwischen in einer Welt sind, wo quasi ständiger Stress normal ist. Und das muss ja dann nicht mal sein, dass du von einem Meeting zum nächsten rennst. Es ist ja auch schon Stress, dass du überall Nachrichten konsumierst, dass du ständig an irgendwelchen Bildschirmen hängst, dass du ja jetzt gerade als Mütter, um auch mal wieder auf das Thema zu kommen, irgendwie so von Termin zu Termin hetzt, weil wir eben heute sowohl berufstätig sind als auch Kinder haben, und dass das nicht gut ist. Und dass wir, dass es ehrlich gesagt auch nicht wirklich hilft, einfach zu sagen, ich baue mir eine Stunde Self-Care ein, jede Woche. Da könnte ich jedes Mal an die Decke gehen, wenn das die Lösung, als Lösung genannt wird für die Mütter, die wirklich am Limit laufen. Ich habe das Gefühl, wir müssten wirklich insgesamt entschleunigen, um wieder auch in Kontakt mit uns selber und unserem Körper zu kommen. Weil mir heute so krass bewusst ist, ich habe meinen Körper einfach benutzt als Maschine, damit das irgendwie läuft, damit ich alle meine Aufgaben machen kann. Aber ich habe mich selber nicht mehr gespürt. Und das ist auch was ich aus der Klinik massiv mitgenommen habe, einfach wieder ins Spüren zu kommen, in sich reinhören. Hey, was fühle ich eigentlich gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Tut mir irgendwas weh? Bin ich müde? Habe ich Hunger? Sich einfach mal so wieder so, ja, eben selbst zu spüren. Und mir war vorher nicht bewusst, dass ich das komplett verlernt hatte oder komplett vergessen habe. Wie war das bei dir?
Voll. Also bei mir war es, ich weiß gar nicht, du hast jetzt so viele Punkte genannt. Ich bin da immer noch irgendwie dann am Nachhängen. Ich glaube, bei mir war tatsächlich so, ich habe so viel über Mental Health gelesen, weil ich auch in meinem Bekanntenkreis Betroffene habe und ich hatte mich in diversen Podcast-Episoden für die Entstigmatisierung eingesetzt und ich hatte auch zwei Interviews mit der Barbara Vorsamer unter anderem geführt. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Autorin und Süddeutsche Zeitung Journalistin, die auch über Depressionen viel geschrieben hat. Und sie hat es auch so schön erklärt, dass wenn jemand Insulin sich lebenslang spritzen muss, weil die Person Diabetes hat, ist das kein Thema. Oder wenn man eine Brille trägt, weil man weit kurzsichtig ist. Aber wenn jemand Psychopharmaka nimmt, dann ist das... Ja, und das war so interessant, weil ich bin sehr froh, dass dein Chef oder dein ehemaliger Chef so gut drauf war und so cool reagiert hat. Auch wenn ich heute, ich bin noch nicht so selbstbewusst, wenn ich so vom Klinikaufenthalt erzähle. Ich hoffe, es wird nach dieser Episode anders sein. Das ist auch der Grund, warum ich das mache, weil ich, ich denke, Reden ist das beste Antigift gegen Scham und Stigma. Und es ist total interessant, wie völlig unterschiedlich die Reaktionen sind. Also wenn du das einer Person erzählst und die war selber schon betroffen, ist es wie so, okay, ich hatte auch mal einen Meniskusriss, und du hattest einen Burnout, okay, cool. Und wenn es halt Menschen sind, die nicht betroffen sind, dann merkst du so, wow, die gehen so gleich einen Schritt zurück und dann ist halt, das Stigma is on. Und das war schon sehr schwer für mich, weil ich war immer total Anti-Stigma und ich habe immer gesagt, ich war auch sehr offen mit meiner ADHS-Diagnose und mit meinem Ritalin-Konsum und ich habe nie in meinem Leben Drogen konsumiert, also wirklich auch als Teenager nicht, weil ich irgendwie immer wusste, ich werde von dem Zeug nicht loskommen, aber wenn mir das die Krankenversicherung zahlt und meine Ärztin ausschreibt, her damit, ich bin sehr offen, was Medikamente angeht und ich habe auch immer gesagt, wenn ich jemals Antidepressiva nehmen muss, das wird sofort eine Instagram-Story dazu geben, quasi Live-Ticker, wie ich das ertrage. Als es dann aber soweit war, habe ich mein Instagram einfach abgestellt. Weil ich wie gemerkt hat, hey, krass, wenn du selber betroffen bist, ich habe mich so geschämt und das ist schon verrückt, wie... Ich fand dann so, in unserer Gesellschaft werden eben so Alkohol, Zigaretten, Drogen jetzt nicht gerade, aber für Alkohol und Zigaretten gibt es einfach Werbung, ja. Das wird auch in den Läden und am Kiosk wird das uns verkauft. Und das wird als etwas Cooles so erzählt und ist ja in sehr vielen Fällen nichts anderes als Selbstmedikation. Und wenn es aber um, ja, wirkliche Heilungsmethoden wie Therapie oder halt eben nach Psychopharmaka geht, das ist nicht cool. Das findet man nicht an jedem Kiosk. Und wenn dann jemand das noch nimmt, ist das Stigma in sehr vielen Kreisen sehr groß, natürlich nicht bei allen. Genau. Das so zum Thema Stigma und...
Wie hast du es denn geschafft, jetzt zu sagen, also was... Ich meine, du sagst ja auch, und ich habe das auch gemerkt, dass es dir mega schwer gefallen ist, drüber zu reden. Und doch sitzen wir jetzt hier. Was hat sich verändert?
Ich glaube, einerseits ist es ein Experiment. Also ich möchte schauen, wie es mir geht nach dieser Episode. Und vielleicht werde ich dann doch dir anrufen und sagen, liebe Julia, das hatten wir ja auch schon im Vorfeld besprochen. Du, ich glaube, ich möchte das doch nicht ausstrahlen. Ich möchte tatsächlich schauen, wie es mir geht, nachdem wir abhängen. Dieser Self-Check-In, den wir beide in der Klinik so schön geübt haben und gelernt haben. Und ich glaube tatsächlich auch, ich hatte in der Klinik eine andere Mutter und also ich meine, für mich war das so ein Riesenschritt, in diese Klinik zu gehen und das meinen Kindern zu sagen und einfach ja mich zu entschließen, für 6 Wochen wegzugehen. Das war die schwierigste Entscheidung, würde ich sagen, ja, die ich bisher treffen musste in meinem Leben, in meinen 40 Jahren auf dieser Erde. Und dann habe ich dir angerufen und du hast mir gesagt, du machst es für deine Kinder. Und dann bin ich irgendwie wieder ins Wohnzimmer und bin aufs Sofa, weil ich ja nicht mehr von diesem Sofa aufstehen konnte. Und meine Kinder haben daneben gespielt und ich habe gemerkt, ja, ich mache es für meine Kinder. Ich muss in diese Scheißklinik, ich muss jetzt weg und ich muss es ihnen sagen, weil ich mache es für meine Kinder. Das ist so geblieben und dann war ich irgendwie fast forward, glaube ich, 2-3 Monate später in dieser Klinik und habe mit einer Mitinsassin, die in der Zeit eine sehr tiefe Beziehung war und wie eine gute Freundin. Und sie war auch aus diesem Grund in der Klinik und sie hatte so ein unglaublich schlechtes Gewissen, dass sie jetzt da ist und nicht bei ihren Kindern. Und dann habe ich zu ihr den Satz gesagt, den du mir gesagt hast. Du machst es für deine Kinder. Und sie kam dann immer wieder mit diesem Satz. Und wir haben uns kürzlich getroffen. Wir sind jetzt beide raus. Und sie hat gesagt, hey, der Satz ist mir geblieben. Und ich glaube, darum auch die Motivation, darüber zu reden. Weil wenn irgendeine Mutter nach diesem Gespräch denkt, ich mach's für meine Kinder, ist mein Job getan.
Yeah, welcome to my life. Ich habe gerade schon wieder Tränen in den Augen.
Und ich Hühnerhaut.
Ja, es ist tatsächlich auch, das ist der Grund, warum ich mich so gefreut habe, dass du gefragt hast. Weil ich mache das ja täglich aktuell mit Mami Brennt, mit Frauen drüber zu reden, dass es gut ist, wenn sie das tun und dass es ihren Kindern nur gut gehen kann, wenn es ihnen gut geht. Und dass wir das halt so antrainiert bekommen haben, dieses sich selbst aufgeben, sich um alle anderen kümmern. Und das ist aber das nicht, also dass das nicht für immer gut gehen kann. Und dass wir auch verdient haben, dass es uns gut geht. Und ja, ich habe wie so das Gefühl, jede, die anfängt, und das soll kein Pressure sein, ich weiß, dass es für viele unmöglich ist oder dass das einfach nicht geht, aber jede, die drüber spricht, glaube ich, hilft wieder einer anderen Mutter zu sehen, ich bin nicht verkehrt. Ich mache nichts falsch, es ist das System, das mich im Stich lässt, es ist einfach zu viel. Und eben in Therapie zu gehen oder in eine Klinik ist, glaube ich, der mutigste und krasseste Schritt, gerade auch, wenn man es nicht gewohnt ist, von seinen Kindern getrennt zu sein und das Gefühl hat, ja, wie sollen denn die Kinder überhaupt überleben, wenn ich nicht da bin? Und ich finde auch, es muss nicht jeder in die Klinik gehen. Aber für mich war dieses auch zu realisieren, ich bin in der Klinik, ich darf mich jetzt mal nur um mich kümmern und meinem Kind geht's gut. Ich meine, ich habe das Glück, dass da wirklich halt ein Vater dahinter steht, auch wenn wir getrennt sind, der seine Tochter über alles liebt und der das geregelt hat in der Zeit. Aber ich wünsche einfach jeder Mutter, dass sie dieses schlechte Gewissen loslassen kann. Weil was sind 4, 6, 8 Wochen im Vergleich zu einem ganzen Leben, wo du vielleicht überhaupt, wo deine Zündschnur so kurz ist, wo du nicht mehr vom Sofa aufstehen kannst, wo du es eigentlich kaum genießen kannst und es jeden Tag nur als erschöpfend empfindest. Und ich weiß auch, dass es jetzt wirklich aus einer sehr privilegierten Lage gesprochen. Es kann nicht jeder in eine Klinik gehen. Ich meine, es ist ja auch so, dass wir wirklich egal wo, ob jetzt in Deutschland oder in der Schweiz, oder dass es einfach zu wenig Institutionen gibt, zu wenig Platz und vor allem zu wenig Platz, wo man auch die Kinder mitnehmen könnte. Ich denke jetzt gerade an die Alleinerziehenden. Wenn du da nicht irgendwie noch eine Großmutter oder irgendjemanden hast, der sich kümmert, ja, wie sollst du das machen? Aber ich wünsche mir eben, dass jede hört, es ist nicht deine Schuld, weil ich glaube gerade das, dass wir uns selber so fertig machen, dass wir uns auch ständig vergleichen mit diesen ganzen, was soll man denn heute noch alles, von wegen Preis selber kochen, alles gesund und, wie sagt man, bedürfnisorientiert und selber geht man aber dran kaputt. Ich glaube, dass die Ansprüche schon extrem hoch sind und auch extrem noch mal höher geworden sind in den letzten Jahrzehnten und dass wir uns aber selber auch massiv viel Druck machen. Und wenn man da einfach nur ein Stück weit loslassen kann oder sich mit anderen austauschen kann, zu sehen, hey, es ist in Ordnung, wenn man auch einfach mal nicht mag. Wenn man seinen Kindern sagt, jetzt mag ich gerade nicht spielen. Oder hey, heute Abend gibt's, weiß ich nicht, fahren wir zu McDonald's von mir aus. Ich mag nicht kochen. Da so ein bisschen loslassen zu können und dann innerhalb eines Safe Space drüber reden zu können, dass das in Ordnung ist. Dass wir nicht perfekt sein müssen. Deswegen, ich bin dir sehr dankbar, dass du drüber sprichst. Und auch wenn du danach sagst, ich möchte diese Folge nicht ausstrahlen, ist absolut okay, weil ich kann es verstehen. Aber wenn wir sie ausstrahlen, ich glaube, in deiner Community sind ja viele Mamas, könnte das wahrscheinlich schon recht viel bewegen.
Ja, ich hab mir auch so, ich finde es auch so krass und schön, wie du auch, ich meine, das ist dann wahrscheinlich das größte Tabu, dass du hast es ja zu Beginn gesagt, dass du wie keine Gefühle für deine Tochter mehr, dass du ihre Nähe nicht ertragen hast. Und das ist ein Riesentabu und ich glaube aber tatsächlich, dass es gar nicht so selten vorkommt. Konntest du von Anfang an darüber sprechen oder ist das jetzt auch, wie lange ist das bei dir her? Bist du seit 1,5 Jahren, glaube ich, draus?
Also die Diagnose habe ich bekommen im Mai 22.
Okay.
Also das heißt, ein bisschen mehr als 2 Jahre. Ja. Drüber reden tue ich seit einem Jahr. Also ich habe lang gebraucht. Ich habe ja auch lange, also ich habe 2 Jahre war ich krankgeschrieben, beziehungsweise halt dann noch mit so einer Reintegration und so. Und ich habe ja dann eben letztes Jahr irgendwann entschlossen, drüber zu schreiben auf LinkedIn. Aber ehrlich gesagt eher so aus so einem Impuls raus. Und das ist
Glücksimpuls. Die sind gar nicht so schlecht, die Impulse.
Ja, das war irgendwie so.
Nicht immer. Also,
absolut, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das so explodiert. Und dann habe ich ich habe plötzlich so viele Nachrichten von Frauen bekommen, die gesagt haben, boah, endlich redet mal jemand drüber. Nicht über dieses, hey, ich ertrage mein Kind nicht mehr, sondern es ging einfach um dieses, hey, ich war in der Kaderposition und gleichzeitig Mutter einer kleinen Tochter. Und ich konnte irgendwann einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, ich hatte keine Energie mehr und ich bin eigentlich jemand, der extrem viel Energie hat. Wie so ein Duracell-Häschen durch die Welt gelaufen ist. Aber ich konnte nicht mehr.
Und ja, ich glaube, wichtig ist aber auch eben, ich denke jetzt auch an diese Person, die mit mir in der Klinik war. Das war jetzt eine Person, die Fulltime-Caregiver ist. Also Burnout und ich bin auch nicht irgendwie
ganz ehrlich,
im Kader.
Claire ist das anstrengendste von allen.
Voll. Oder weil ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Ding, das du bestimmt nicht so meinst, aber das kann sehr vielen Frauen und auch einigen Vätern.
Also da, ja, das ist gut, dass du sagst, weil für mich war gerade auch nach dem Mutterschaftsurlaub.
Ich sehe da immer so einen Liegestuhl und so,
ja, genau,
so einen Sonnenschirm.
Nee, für mich war tatsächlich der Moment, wo ich wieder arbeiten gehen konnte, war der entlastende Moment am Anfang. Und es war auch, also ich finde nach wie vor, meine Tochter ist jetzt fast 5, jetzt wird's besser. Jetzt kann sie sich auch selbst beschäftigen und wenn wir Kinder treffen, dann ist es einfach okay, tschüss. Aber vorher dieses konstante an mir dran geklebe, dieses, du kannst nicht in Ruhe duschen, du kannst nicht in Ruhe aufs Klo, du isst eigentlich nur, wenn du irgendwo dazwischen mal Zeit hast oder du isst den Rest vom Kind, aber also deine eigenen Bedürfnisse sind so hinten angestellt und ich habe das wirklich als Entlastung empfunden, wieder ins Büro gehen zu können.
Voll.
Und bei mir war dann einfach irgendwann so dieses, wie du auch vorher gesagt hast, sind ja immer verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Da hast du dann vielleicht noch eine dysfunktionale Beziehung zu Hause, du hast einen mega Stress in der Arbeit, dann kommt ja noch dieses Bild dazu, wo du so das Gefühl hast, in der Arbeit darf ich nicht zeigen, dass ich Mutter bin, damit ich dann ja nicht irgendwo in diese Schublade geschoben werde und nur noch Kopien machen darf. Zu Hause aber und auf dem Spielplatz willst du dann ja nicht zeigen, dass du arbeiten gehst, weil dann, oder so viel arbeiten gehst. Du bist also ständig in so einer Balance, wo du eigentlich nie du selber sein kannst, weil du immer Angst hast vor den Reaktionen von den anderen. Aber ich sage auch, also ich ziehe meinen Hut vor Frauen, die das 24/7 machen mit Kindern. Ich weiß, es gibt Frauen, die das mega gern machen, die da drin aufgehen. Mhm. Und ich finde immer, wir dürfen auch Mütter nicht wie so eine homogene Masse behandeln. Wir sind alle unterschiedlich, auch wenn es da dieses Mutterbild gibt und diesen krassen Mythos um diese sich nach ihren Kindern verzehrende Mutter, die immer nur alles für alle anderen machen muss. Ja, die Menschen gibt's, die machen das gern. Und das ist vollkommen okay.
Gibt auch solche Väter übrigens.
Ganz genau. Aber es gibt auch sehr viele andere und es gibt auch sehr viele, die Kinder bekommen haben, weil man es halt so macht. Mhm. Und jetzt können wieder alle schreien und sagen, ja, yeah, wenn man erwachsen ist, dann muss man sich das halt überlegen. Ja, aber der Druck von der Gesellschaft ist schon krass. Ich meine, sobald du einen Partner hast, erst hast du keinen Partner, dann heißt ja, wann hast du denn endlich mal einen Partner? Dann hast du einen Partner, dann heißt ja, wann heiratet ihr denn endlich? Dann hast du kaum geheiratet, dann heißt ja, wann kriegt ihr denn endlich Kinder? Dann hast du das erste Kind, dann heißt ja, und wann kommt das zweite? Weil zwei müssen es ja schon sein, die müssen ja Geschwister haben. Und dann spulst du das so ab, dieses
Vorgefühl. Und wenn denn das dritte kommt, heißt ja, habt ihr keine Verhütung?
Ja, genau, was ist mit euch los? Also du kannst ja, egal was du machst es falsch, aber mir geht's eigentlich vor allem um dieses, man wird schon so sozialisiert, dass, ich meine, das sieht man auch an allen Disney-Filmen, oder? Das große Ziel einer Frau ist es, den Traumprinzen zu finden und Familie zu gründen. Weil das ist ja das, was die Natur für uns vorgesehen hat. Von mir aus auch noch der liebe Gott, dann wird's noch schlimmer. Und dann bist du vielleicht Ende 20, Anfang 30, hast einen tollen Partner und dann kommt das und alle um dich rum kriegen Kinder und du hast das Gefühl, ja, macht man halt so. Und bekommst Kinder und dann gibt's aber ganz viele, und da redet man auch nicht drüber, weil sie so stigmatisiert sind, die sich wünschten, sie könnten es rückgängig machen. Nicht, weil sie ihre Kinder nicht lieben, sondern weil man eben erst weiß, was es bedeutet, Kinder zu haben, wenn man Kinder hat. Und was das für eine krasse Veränderung in deinem Leben bringt. Und gerade wenn du keinen Partner hast, der sich auch voll in die Sache reingibt. Und das ist ja bis heute sehr schwierig, oder? Erstens, weil Männer sind auch so sozialisiert, dass die Frauen sich um die Kinder kümmern. Plus haben wir immer noch keine Strukturen in der Arbeit und von der Politik her, die das fördern würden, dass wir gleichberechtigt unsere Kinder erziehen. Wir haben keine Elternzeit. Wir haben, also in der Schweiz haben wir keine Elternzeit. Wir haben jetzt diesen lächerlichen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub, der also wirklich einfach nur ein Witz ist. Und auch sonst ist es so viel normaler, dass Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren. Bei Männern ist es oft noch so, dass es nicht geht oder dass die Chefs sagen, ja, nee, dann kannst du halt keine Karriere mehr machen. Und ich muss ehrlich sagen, hätte ich heute nochmal die Möglichkeit, mich nochmal zu entscheiden, bin ich mir ziemlich sicher, ich würde es nicht nochmal machen. Das ist, also jetzt, wie gesagt, ich habe eine wundervolle Tochter und ich bin jedes Mal total fasziniert, wenn ich sie anschaue, weil ich das so faszinierend finde, dass dieser Mensch wächst und alles dran ist und dass das in meinem Bauch passiert ist. Das ist für mich immer noch total abgefahren.
Voll.
Und ich liebe das zu beobachten, wie sie immer mehr Wörter kennt, wie sie anfängt mit mir zu diskutieren. Sie hat den gleichen sturen Kopf wie ich.
Und es wird immer schöner. Ich finde, je älter sie werden, desto cooler.
Genau.
Und weil ihr werdet so Insider-Witze haben und du kannst mit ihnen reden.
Ja.
Also wirklich so ihre Gedanken und die Weltsicht. Mhm.
Voll. Und trotzdem waren die letzten 4 Jahre Horror. Also wirklich, das hat angefangen mit dieser Schwangerschaft, die man quasi so halb verbergen muss, weil man im Geschäft nicht als die Schwangere dastehen will, weil man halt irgendwo, ja, das hat natürlich was mit meinem Selbstwert zu tun, aber ich hatte Angst, dass ich dann nicht mehr als genauso intelligent, produktiv, whatever, angesehen werde. Und dann meine Geburt war sehr traumatisch für mich. Und das Wochenbett und all diese Erwartungen von außen und auch dieses Realisieren, okay, es wird immer nur gefragt, wie geht's dem Kind, aber kein Schwein fragt, wie geht's eigentlich mir. Das finde ich auch so krass, diese von Anfang an dieser Fokus auf das Baby. Und klar, das ist schutzbedürftig und alles, aber dafür sind ja die Eltern da, aber dieses
Hauptsache, das Baby ist gesund. Das ist schon krass.
Ja, und ich meine, was da alles in deinem Körper abläuft, hormonell, du musst ja auch heilen. Ich meine, das ist ja wirklich zutiefst anstrengend und da passieren so viele Sachen in deinem Körper und du hast Wunden am ganzen Körper und sollst aber von Tag 1 an dich dann um dieses kleine Wesen kümmern und stillen. Und da sagt uns ja auch niemand, dass Stillen so ein Pain ist, dass das nicht einfach passiert und funktioniert.
Ja, oder? Und der Schlafentzug, eben der Schlafentzug plus die Hormone.
Ja.
Und das wird so totgeschwiegen und alles in diesem hellblau-rosa, das finde ich schon auch sehr, sehr krass.
Ja, und dann immer diese romantischen Bilder, weißt du, wo man so, oh, jetzt sind wir die kleine Familie und da, aber das ist irgendwie alles auf den Haufen wirft und über den Haufen wirft. Und dann ist es ja auch so, dass ganz in vielen Partnerschaften das ja auch so einen Bruch gibt, weil dann die Mutter sich halt so krass ums Kind kümmert und der Mann würde wahrscheinlich, also viele würden, glaube ich, gern mehr zu Hause bleiben, können es dann aber rein beruflich nicht und fühlen sich dann rausgedrängt. Und es ist einfach alles anders. Und also bei uns kam noch dazu, aber dass unsere Tochter eben krank auf die Welt gekommen ist und wir dann sehr, sehr viel in Spitälern waren. Und das ist auch spannend, wenn du dann darüber sprichst, merkst du, dass es eben sehr viele hat, die mit irgendeinem Leiden geboren werden, wo man einfach nicht so drüber spricht. Also sage ich ähnlich wie beim Burnout, wenn ich heute da offen drüber rede, dann erzählen mir mega viele, auch Männer, oh ja, ich war auch schon mal in der Klinik, oh ja, krass, ja, ich habe das auch, ich hatte auch schon mal eine Depression. Und das Gleiche ist, wenn du mit einem kranken Kind, oder? Und wenn du sagst, hey, meine Tochter ist mit dem und dem Geburtsgebrechen geboren, dann sagen sie plötzlich, ah ja, krass, mein Sohn ist hat ein taubes Ohr oder meine Tochter hat Zöliakie oder so. Und dann merkst du mal, das ist auch was, worauf du nicht vorbereitet wirst. Du hast ja heute, es gibt ja diese ganzen Gentests und so, wo du dann so ein paar Sachen ausschließen kannst oder dich schon drauf vorbereiten kannst. Und dann gibt's aber ganz viele Sachen, die vielleicht nicht so dramatisch sind, aber die trotzdem auch nochmal unglaublich viel Energie kosten. Und deswegen von Mutterschaftsurlaub, also wirklich, dieses Wort sollte verboten werden, weil von Urlaub war da überhaupt nichts zu spüren. Es war einfach nur anstrengend.
Ich hole mir ganz kurz Wasser. Ist das gut?
Ja, klar. Ellen, ich hoffe ja, dass überhaupt...
Oh. So, I'm back.
Jetzt, weil du ja wahrscheinlich den Teil rausschneiden willst, oder?
Nee, das lassen wir. Wir sind
ich hoffe einfach, man hört mich richtig. Weil bei meiner Ding schlägt es gar nie aus unten.
Ah, ich glaube, das... Ich würd mal der Technik vertrauen.
Okay, gut.
Das sehen wir nachher und sonst war es einfach... Nee, ich hoffe schon, dass das aufnimmt. Okay. Und wie war denn das bei dir? Also du bist da in diese Klinik mit all den Symptomen und konntest die Nähe zu deinem Kind nicht ertragen. Und wie war das so mit dem Namen? Konntest du dein Kind, hast du über dein Kind gesprochen oder hast du ihren Namen gesagt?
Das ist eigentlich krass, dass du das ansprichst. Also es war auch nicht so, das muss ich auch, es war nicht so, dass ich ihre Nähe nicht ertragen konnte, sondern ich hatte einfach keine positiven, ich war wie taub, ich war wie neutral und sie war ja dann trotzdem auch bei mir und ich war nicht gemeint zu ihr oder so, aber ich habe sie auch in Arm genommen, wenn sie geweint hat, aber ich habe es nicht gefühlt. Ich habe wie das Gefühl gehabt, ich würde ein Theaterstück spielen. Und als ich dann in die Klinik bin, ist mir das selber nicht aufgefallen, aber ich habe ständig nur von das Kind gesprochen am Anfang. Und irgendwann hat mich dann, ich glaube, die Physiotherapeutin darauf angesprochen, als sich das irgendwann geändert hat. Als ich dann irgendwann ihren Namen gesagt habe, nach 3 oder 4 Wochen, war dann so, ah, jetzt weiß ich mal, wie das Kind heißt. Und ich so, habe ich das nie gesagt? Nein, da war so eine krasse Distanz, sie haben immer nur von dem Kind gesprochen. Und noch nicht mal von meinem Kind, sondern das Kind. Und das ist schon krass, das zu realisieren.
Ja, aber ich denke, das ist doch auch so ein, wenn es, nicht wenn, es ist ja eine Krankheit und wenn man Schnupfen hat oder irgendwie, wenn man eine Grippe hat, hat man Fieber.
Mhm.
Und wenn man erschöpfungsdepressiv ist, empfindet man keine Freude mehr. Das ist wie so ganz normal, kausal erklärt.
Mhm.
Und wir hatten, das habe ich auch in der Klinik so geschätzt, diese Gruppentherapien. Oder auch die Philosophie. Mittwochabends war da immer so die Philosophie-Session mit diesem Therapeuten, der auch Philosoph ist. Das war wirklich echt schön. Da haben wir so Texte diskutiert in einer riesengroßen Runde. Und dann war so ein Thema, dass man sich irgendwie nicht mehr am Alltäglichen freuen kann. Also ich bin jemand, der normalerweise durch die Welt läuft und einen Baum sieht. Und dann kann ich gerne vor diesem Baum stehen bleiben und ihn von unten dann so anschauen. Und ich kann das auch gut eine halbe Stunde tun, wenn ich nicht irgendwo hinhetzen muss, was 99% der Fälle leider so ist. Und dann schaue ich noch diesen Baum und dann mache ich ein Video und dann fällt mir noch das passende Lied dazu und dann mache ich eine Story draus. Oder also ich kann mich so an alltäglichen kleinen Dingen freuen oder irgendwie Farbmuster, passender Pulli zur Tasse und so weiter. Und das war einfach weg. Also ich habe da gemerkt, als ich langsam wieder raus konnte, also ich konnte ja eine Zeit lang eben nicht vom Sofa aufstehen, dann ging ich so durch die Natur und ich sah diesen Baum und ich habe gemerkt, früher hätte ich mich an den Knospen gefreut. Und jetzt ziehst du ihn einfach an und der Baum ist da. Und dann bist du in dieser Gruppentherapie und andere berichten dir von selben Phänomen und du merkst, oh krass, nicht nur ich. Und dann sitzt der Arzt dort und erklärt, dass das eben ganz normale Nebenwirkung ist. Und ist nichts, wofür man sich schämen muss, aber wenn du ihn als Mutter in welchem Jahrhundert sind wir, in meinem 20. glaube, dann hast du natürlich diesen krassen Überbau von Muttermythos plus Karriere plus musst du sexy aussehen after baby body fucking Erfindung. After baby body heißt es, glaube ich, oder? Es gibt ja Beach Body und dann after, das ist Schwachsinn. Und dann empfindest du diese Freude nicht mehr? Und das ist natürlich das Schlimmste ever. Also das macht einem ja so mit sich selber, also diese Scham. Und das ist ja schlussendlich, das war auch so interessant in der Klinik, sehr oft stressen wir uns nur, also wir haben Angst, dass wir Angst haben. Oder so Panikattacke ist ja sehr oft, man hat Angst, dass man eine Panikattacke bekommt. Oder ich nerv mich, weil ich mich nerv. Oder ich stress mich, weil ich gestresst bin.
Mhm.
Und da ist ja wieder dasselbe. Ich empfinde die Freude im Kontakt mit meinem Kind nicht. Und
aber ich müsste doch.
Ich müsste doch. Und genau das stresst einen, weil du denkst, hey, fuck, wenn ich nicht mehr mein Kind lieben kann, was bin ich denn überhaupt noch?
Ja.
Oder ich denke, das kannst du sicher nachvollziehen. Und was hat dich da zum... Also, Wie bist du da rausgekommen schlussendlich?
Ich glaube wirklich, das ist, eben weil das ja ein Symptom ist, ist das halt im Verlaufe der Heilung einfach, hat sich das wieder gelegt. Und auch durch, ich meine, es ist ja dann in der Klinik passiert, wo ich einfach auch wirklich die Möglichkeit hatte, mich mal zu erholen. Ja, ich denke, das war wirklich einfach so ein Schritt dahin. Und was du aber jetzt gesagt hast von mir, ich stress mich, wenn ich mich stress, was ich auch mega eindrücklich fand, zu realisieren, was unsere Gedanken mit unserem Körper machen.
Mhm.
Weil ich habe dort was gemacht, das heißt, es ist auch eine Therapieform, das nennt sich Biofeedback.
Mhm.
Weil ich halt ein sehr rationaler Mensch bin und sehr auf wissenschaftliche Studien etc. anspringe und so halt auf Sachen, die man quasi wirklich nachvollziehen kann.
Das ersehnte MRI.
Ja, genau. Ganz genau. Eigentlich ist es genau das. Und ein Biofeedback, das ist, ich habe gesagt, es ist ein bisschen wie so ein Lügendetektor-Test. Also du wirst so angeschlossen, kriegst so Kleber am Körper und auch ans Hirn und dann so ein Pulsmesser an den Finger. Und dann machen die so Tests mit dir. Also dann bringen sie dich in kurze Stresssituationen, wie zum Beispiel, was weiß ich, rechne mal das und das, wo du dann halt so, wie in so eine Prüfungssituation. Und das Krasse war, sie haben halt erst, die Dame hat dann zwei so Fragen gestellt, die wie in der Schule waren, wo man schon gesehen hat, wie dann das Hirn ausschlägt, aber auch wie der Schweiß und wie der Puls hochgeht. Und dann hat sie mich eine sehr persönliche Frage gefragt und das war ziemlich am Anfang. Und dann bin ich gerade in dieses in diese Gedankenspirale gekommen, die mich damals sehr belastet hat und habe auch gerade angefangen zu weinen. Und dann hat sie mir danach gezeigt, wie diese Ausschwankungen sind und hat gesagt, schauen Sie, und das ist nur durch Ihre Gedanken passiert. Und sie hat mir dann gar nichts weiter damit gesagt, aber sie hat mir wie gezeigt, ich bin nicht meine Gedanken, aber meine Gedanken beeinflussen mich massiv und vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, warum denke ich die Sachen überhaupt? Wo kommt das her? Sind die überhaupt valide? Und das hat mir massiv geholfen, hat irgendwie mich selber auch aus diesen Gedankenspiralen immer wieder rauszuholen, weil in diesem Biofeedback lernst du dann noch, wie du atmest, dass du dich irgendwie beruhigst, dass du dein Nervensystem beruhigst und so. Aber für mich war es eigentlich noch viel wichtiger zu sehen, dass wenn ich mich da so reingebe in diese Gedankenspiralen, was das mit meinem Körper macht. Und dass das nicht ratsam ist, sich da so reinzusteigern. Und das klingt jetzt gestört, weil eigentlich, ja, natürlich weiß jeder, es ist nicht ratsam, sich in irgendwas reinzusteigern. Ja, aber mir hat es geholfen, mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Moment mal, was drüllt denn jetzt da gerade in meinem Kopf? Kann ich da aussteigen aus dem Karussell?
Ja, ich glaube, es ist wichtig noch zu erwähnen, dieses Biofeedback kann man meines Wissens nach in der Schweiz auch so ambulant buchen, wenn das jemand will. Das muss nicht nur im klinischen Setting passieren. Und was mich interessieren würde, wie hast du konkret gelernt, weil ich meine, dieser Satz, glaube nicht alles, was du denkst. Und es ist fantastisch, aber dann dennoch zu unterscheiden, ja, wo ist jetzt mein Hirn, das da katastrophisiert oder mir den Negativ-Tunnelblick gibt oder wo ist tatsächlich ein rationaler Gedanke, das zu unterscheiden, ist oft nicht ganz einfach. Und wie hast denn du gelernt, auf deine Gedanken körperlich nicht so krass zu reagieren? Also hast du da konkrete Tools oder Strategien in der Klinik? War das Tech oder?
Mm-mm.
Tech ist, Klammer auf, Training emotionaler Kompetenzen, Klammer zu. Was war das bei dir?
Nee, das hat mir ehrlich gesagt nie so viel gegeben. Für mich war, glaube ich, wirklich das, was am meisten geholfen hat. Wir sind in meiner Therapie quasi mein Leben nochmal abgelaufen. Gefühlstechnisch. Das heißt, wir haben anhand von Beispielen, die ich gebracht habe aus der aktuellen Situation, wo ich verletzt war oder wo ich eben in so eine Spirale gekommen bin, wo ich nur noch geweint habe und so, haben wir mal analysiert, was fühle ich da eigentlich und wann hatte ich dieses Gefühl zum ersten Mal in meinem Leben. Also wir haben eigentlich massive Ahnenforschung betrieben, was meine Gefühle angeht und dann zu realisieren, dass ich diese Gefühle in meinem Leben immer wieder in verschiedenen Situationen hatte und dass sich das immer wieder wiederholt und ich dann auch diese Reaktionen immer wieder drauf hatte, zu sehen, wo kommt es eigentlich her und was wird da ausgelöst, welche Ängste oder unbefriedigte Bedürfnisse liegen da drunter. Und das ist, also ich habe dann irgendwann so ein Bild in meinem Kopf gehabt, dass ich wie so eine Marionette bin. Und dass es bestimmte Trigger gibt, die dann an meinen Fäden ziehen. Und das ist zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ausgeschlossen zu werden. Nehmen wir mal das. Also sagen wir mal, wir haben eine Frauengruppe und das sind Freundinnen von mir und ich werde nicht eingeladen und bekomme das dann später mit. Dann hätte ich früher dann irgendwas an meinen Fäden gezogen und gesagt, was habe ich falsch gemacht? Wieso haben die mich jetzt nicht eingeladen? Was hat das persönlich mit mir zu tun? Und dann wäre ich in diese Gedankenspirale gekommen und hätte wahrscheinlich damit reagiert, dass ich geschmollt hätte, mich zurückgezogen hätte. Keine Ahnung. Und heute merke ich dann, okay, jetzt kommen diese Gefühle hoch und kann dann aber gerade so sagen, okay, was kommt jetzt da hoch? Warum kommt es hoch? Und ist es heute wirklich noch die richtige Reaktion? Möchte ich so reagieren? Und bin dann heute eigentlich wirklich so weit, dass ich sage jetzt mal, in 80% der Fälle meine Impulse regulieren kann, beziehungsweise die Gefühle analysieren kann und sagen kann, hey, du bist jetzt kein Kind mehr. Ja, es gab diese Situationen, aber du bist heute erwachsen und kannst offen drüber reden. Was dann dazu führt, dass ich wahrscheinlich eine von denen anrufe und sage, hey, irgendwie hat mich das verletzt, aber ich würde einfach nur gern verstehen, warum. Und dann sagen die mir, was auch immer, und dann ist okay. Und auch in meinen One-to-One-Freundschaften oder in meiner Partnerschaft. Ich habe Partnerschaften gehabt in meinem Leben, die definitiv so ausgelegt waren, dass meine Bedürfnisse weniger gezählt haben als die meines Partners. Und dann gibt es so bestimmte Trigger bis heute, wo ich dann wieder das Gefühl habe, jetzt bin ich wieder nicht so wichtig und es geht nur um ihn. Aber anstatt, dass ich das dann in mich reinfresse und irgendwann explodiere, kommuniziere ich es ihm und sage, hey, da habe ich mich nicht gesehen gefühlt, da habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt. Und dann kann er reagieren. Und das Schöne ist, er reagiert dann in der Regel so, hey, es tut mir mega leid, dass du dich so fühlst, ich habe es nicht so gemeint, lass uns drüber reden. Und das nennen sie ja in der Therapie, nennen sie das korrigierende Erfahrung. Sich trauen, auszusprechen, was man fühlt und dann in neuen Situationen zu realisieren, dass es in Ordnung ist, wenn man für sich einsteht, wenn man für seine Bedürfnisse einsteht, wenn man auch mal Nein sagt. Mhm. Und so dann das Gehirn umzuprogrammieren und zu sagen, du musst dich nicht immer als brav benehmen oder so, damit die Welt dich liebt, sondern das
kompliziert.
Ja, sei ja bescheiden. Ja, genau. Sei nicht zu laut. Kümmere dich um alle. Oh, wenn es noch ein Stück zu essen gibt, du nimmst sicher nicht das Letzte. Nee. Weißt du? Und dann eben zu sehen, ey, ist es eigentlich, ja. Also mir hat es wirklich geholfen, wirklich zu überlegen, was sind meine Trigger? Mhm. Was wiederholt sich immer wieder? Und heute das präsent zu haben und diese Gefühle so durchgefühlt zu haben, dass ich immer weiß, oh, jetzt kommt wieder was. Und eben, voll. Das ist das, was ich vorher auch gesagt habe, sich so viel näher sein und auch fühlen, was fühle ich denn? Mhm. Nicht einfach nur gerade in die Defensive gehen und sagen, oh, ich will das jetzt nicht mehr fühlen, sondern was fühle ich gerade und warum fühle ich das?
Ja, und ich glaube, sich auch so ein Stück weit den Luxus gewähren, unangenehme Gefühle zu fühlen. Und ich glaube, das ist das ganze Ding am Mental Health. Also wir gehen zum Friseur, wir im besten Fall reinigen unsere Zähne mit der Zahnseide jeden Abend, vielleicht jeden zweiten. Aber so Basics wie einfach Gefühle fühlen, das wird uns nicht beigebracht. Die Seelenhygiene, und ich glaube, schlussendlich ist es nichts anderes, als was wir in dieser Klinik gemacht haben, ist tatsächlich eben diese Gefühle fühlen. Und ja, ich glaube, also ich kann sehr viel von dem, was du erzählt hast, mitfühlen. Und es geht ja wie so um diesen, das war für mich auch so ein Schlüsselsatz, es geht eigentlich um den Abstand, also es kommt Reiz und Reaktion. Und es geht darum, dass wir den Abstand dazwischen überhaupt spüren und im besten Fall ausdehnen. Also wie reagiere ich auf, wenn irgendein Reiz in mein Leben kommt und sich dann eben zu verstehen, glaube nicht alles, was du denkst, ist das jetzt tatsächlich so gemeint oder kommt da irgendein Kindheitszeug hoch? Ja, und dann halt wirklich so diese, um nicht in diesen roten Bereich zu kommen.
Ich finde gerade bei diesem Ding, glaube nicht alles, was du denkst, ist es noch ein gutes Bild, wenn man sich so, ich glaube, dass vielen, also uns allen das passiert, und ich glaube aber Frauen sind da noch krasser. Stell dir vor, du bist in einer Partnerschaft und du hast eben dieses von früher aus der Kindheit, du durftest nicht zu viel sein, du solltest nicht zu laut sein, du hast irgendwie immer zu viel Raum eingenommen, keine Ahnung was. Und dann bist du in dieser Beziehung und dein Partner ist halt irgendwie lockerer aufgewachsen, es war alles easy und der ist es gewohnt, dass man halt einfach ist. Und dann sitzt ihr zum Beispiel zusammen jeden Abend beim Abendessen und er nimmt einfach. Mhm. Auch wenn es das letzte Stück ist. Und du sagst eigentlich, oder vielleicht fragt er dich sogar und sagt, willst du noch? Und du sagst, nein, das ist schon gut. Aber in dir drin läuft ab, wieso nimmt er immer das letzte Stück? Wieso kriege ich nie das letzte Stück? Mhm. Und wieso macht er nicht, dass ich das letzte Stück nehme quasi? Weil man dann, und dann projiziert man da irgendwie so rein, boah, er ist voll egoistisch oder keine Ahnung. Und dann gibt es immer wieder so Situationen, wo wir aber nicht drüber sprechen, weil wir Frauen ja gelernt haben, wir sollen doch bitte nicht schwierig sein. Aber in uns drin läuft eine Geschichte ab, wo unsere Gedanken uns sagen, aha, es geht immer nur um ihn, er kümmert sich gar nicht um mich, er sieht mich nicht, bla bla bla. Also es war jetzt ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine, oder? Klar. Und dann, wieso lässt er ständig seine Socken liegen? Wieso lässt er ständig die Klobrille um? Whatever. Und wir kommunizieren es aber wenig und kommunizieren mehr in unserem Kopf mit uns selber. Und dann schaukelt sich das so hoch, bis irgendwann eine Kleinigkeit ist, was er sich, er lässt seine Kaffeetasse stehen und man explodiert, weil alles rauskommt, was wir vorher nicht gesagt haben, aber in unserem Kopf abgespielt haben. Und der Gegenüber weiß gar nicht, was los ist. Der sieht ja nur, oh, entschuldige bitte, ich habe meine Kaffeetasse nicht in die Spülmaschine gestellt. Und das ist sowas.
Und dann bist du die Drama Queen.
Ja, ja. Und was ich aber auch irgendwie verstehen kann, dass der Gegenüber denkt, er hat jetzt einen Schlag. Also ich meine, es ist doch nur eine Kaffeetasse. Was er nicht sieht, ist, dass wir in uns drin diesen Dialog schon die ganze Zeit geführt haben. Und unser Kopf und unsere Erinnerungen an früher uns sagen, ich muss mich immer zurücknehmen. Ich darf nichts sagen, weil dann wäre ich schwierig. Und trotzdem fühle ich mich irgendwie total nicht wahrgenommen oder meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen.
Dass ja, dann wenn du das...
Ja, eine Kleinigkeit reicht, um zu explodieren.
Ja, und das hast du ja vorhin so schön erwähnt, weil wir eben nicht gelernt haben, anzuecken oder uns irgendwie für uns einzustehen im Kleinen. Und dann macht man ganz viel so dieses halbherzig mitmachen, People-Pleasing. Und
Ja, und ich meine, wir haben das so gelernt, das ist wirklich ein Problem. Aber es ist auch für den Gegenüber ein Problem. Wenn du nicht drüber reden kannst, was dir wichtig ist oder was für dich gar nicht geht, weil du so gelernt hast, braves Mädchen zu sein und nicht schwierig zu sein, der andere kann ja nicht in unseren Kopf reinschauen. Und wenn du dann auch noch in einer Hetero-Beziehung bist mit jemandem, der männlich sozialisiert wurde, dann ja noch weniger. Also weißt du, wenn du mit einer Frau in einer Beziehung bist, dann glaube ich, dadurch, dass wir halt alle irgendwie so in die Richtung sozialisiert würden, sind wir da feinfühliger und können auch sagen, nein, Ellen, ich merke, dass es nicht gut für dich ist. Kannst du mir bitte sagen, was du wirklich möchtest oder was dich stört? Aber wenn du mit diesen Antennen nicht sozialisiert bist, dann denkst du, ja, sie hat gesagt, es ist okay für sie, also nehme ich mir das letzte Schnitzel. Ich hatte das Gefühl, hey, ich mache ja alle Nachtschichten und so und er müsste doch sehen, dass er doch bitte am Wochenende einfach mal morgens das Kind nimmt und geht, damit ich mal schlafen kann. Formuliert habe ich es aber nie. Ich war so in diesem, und ich hatte auch irgendwie, ich war so blockiert und eben, wie du sagst, dann diese Hormone und dieses ständige Funktionieren und dann noch dieses Bild, ja, kann ich das als Mutter überhaupt erwarten? Und deswegen glaube ich, ist es auch mega wichtig, dass wir mehr darüber reden, was eigentlich passiert ist. Es gibt ja heute einen Begriff für diese ganze Umstellung in deinem Körper, Muttertät, angelehnt an Pubertät, wo man aus der Hirnforschung weiß, dass sich das Gehirn massiv verändert, dass eben auch die ganzen Hormone in deinem Körper, das einfach wirklich ein krasser Prozess ist, ähnlich wie die Pubertät, und dass wir da Unterstützung bräuchten.
Voll spannend.
Und deswegen sage ich glaube, es ist wirklich, es braucht noch sehr viel Aufklärung, sowohl auf weiblicher als auch auf männlicher Seite. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dann eben viel harmonischere Partnerschaften wieder führen können, selbst wenn man Kinder hat. Weil, also all die Frauen, mit denen ich mich eigentlich auseinandersetze, haben in mehr oder weniger Ausschlag das Gefühl, sie sind allein und sie werden auch von ihrem Partner allein gelassen. Und auch wenn sie, es gibt ganz wenig Ausnahmen, die sagen, nein, es ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber eigentlich ist es ja so, man macht vielleicht einen Plan miteinander und man will und dann kommt das Kind auf die Welt und es ist alles anders und irgendwann kommst du in diesen Frust, in diesen, wieso bleibt das alles an mir hängen? Wieso sieht er das nicht, wie anstrengend es ist? Wieso bin ich so allein mit dem Thema? Und ich glaube also, dass wir heute eine 50-prozentige Scheidungsrate haben, kommt nicht von ungefähr. Und dass wir wirklich lernen müssen zu verstehen, dass Mamas werden ein krasser Prozess ist, dass das nicht einfach natürlich so passiert und wir kaum ist das Kind auf der Welt die Weisheit mit einem Löffel gefressen haben, sondern dass wir uns das auch aneignen müssen, dass wir ja krass recherchieren, was gibt's für Kinderkrankheiten, was darf's essen, wie mache ich das mit dem Stillen, bla bla bla, und dass es schön wäre, wenn Väter sich eigentlich genauso engagieren. Und wir einfach wirklich wieder mehr aufeinander zugehen und das versuchen zusammen zu regeln, anstatt uns dann eben in unserem Frust zu verlieren und dann eher so. Aber ich finde, das ist beim ganzen Feminismus das Problem. Ich würde mir wünschen, dass nicht die Geschlechter gegeneinander, sondern dass wir miteinander anfangen, offen zu reden über das, wie es uns geht, über unsere Ängste, über unsere Bedürfnisse, und wir dann gemeinsam eine Welt schaffen, die für alle Geschlechter gesünder ist als die wir jetzt haben.
Ja, aber ich glaube, ich sehe das gar nicht mehr so. Ich merke auch immer mehr, gerade wenn ich mit jüngeren Menschen rede, dass das schon, die sind schon einiges weiter als wir.
Ja, aber das ist auch Bubble, nicht? Also es gibt ja schon bereits Umfragen und Studien, jetzt gerade wieder aus Deutschland, dass die weiblichen und männlichen Jugendlichen auseinanderdriften, männliche mehr ins Rechte gehen, weibliche mehr ins Linke. Und auch in meiner Bubble merke ich, ich finde das sehr schön, ich habe Austausch mit Männern, die wir als Old White Man bezeichnen würden, so in ihren 40ern und die sich mit dem Thema befassen. Und
40ern? Ich würde sagen schon. Ist man mit 40 schon old? Ich bin auch 40.
Old White Man, glaube ich, fängt so ab 45 an.
Echt? Ich dachte so. Schon. 50, 55, okay.
Also sie ordnen sich selber da ein und sie, also eben die Leute in meinem Kreis, okay. Die Männer, mit denen ich darüber spreche, sind so zwischen 45 und 50, die sich auch mit dem Thema sexualisierte Gewalt befassen, weil das jetzt mehr in den Medien ist und mehr darüber gesprochen wird und die auch, also ich habe schon diverse Gespräche geführt, wo sie gesagt haben, hey, ich weiß nicht, ich frage mich die ganze Zeit, war ich schon mal übergriffig? Wo bin ich über eine Grenze drüber gestiegen? Etc. pp. Und die sich wirklich Gedanken machen und die dann aber auch mit mir, dadurch, dass ich ja sehr, also zum Beispiel auf meinem Instagram-Account sehr, sehr viele feministische Sachen teile, Artikel teile und so auch so Probleme hinweise und so, die dann zu mir kommen und sagen, hey, ich will das gar nicht fühlen, aber ich fühle mich so oft angegriffen und ich kann das gar nicht abstellen, sondern ich habe immer das Gefühl, es ist so dieser Generalverdacht und ich gehöre halt einfach in diese Masse von Männern, die irgendwie keine guten Väter sind, keine guten Partner sind, die Narzissten sind, die nur Karriere und bla bla bla, und ich gehöre doch da eigentlich nicht rein. Und dann sage ich, ja, aber du hast sicher Menschen um dich rum, mit denen du zum Beispiel drüber reden könntest, wenn sie irgendwelche sexistischen Witze machen oder so. Und nur weil du jetzt nicht dazu gehörst, sind da immer noch genug Menschen da draußen, wo halt, was man von Studien sieht, einfach ihre Partnerinnen zum Beispiel nicht gut behandeln oder gar kein Interesse dran haben, die Vaterrolle zu übernehmen oder irgendwas. Und wie, ich möchte nicht dich angreifen, sondern ich möchte eigentlich aufzeigen, wie viele Diskriminierungsformen es noch gibt und wo wir ansetzen könnten und wo wir gerne zusammen ansetzen könnten. Und ja, mich macht das irgendwie traurig, dass sie sich halt eher angegriffen fühlen, als zu sagen, oh ja, stimmt. Wieso genau verdienen Frauen immer noch weniger? Oder warum genau kriegen Frauen zu hören, sie sollen sich nicht so sexy anziehen, damit sie nicht angegriffen werden, anstatt dass wir den Jungs beibringen, dass man Frauen nicht angreift. Aber sie fühlen sich so angegriffen.
Oder dass wir den Jungs erlauben, Röcke anzuziehen. Ja. Zu merken, wie geil das Gefühl ist, in seinem Rock zu sein. Das ist gar nichts mit der Sexualität oder mit der Geschlechtsidentität zu tun hat.
Ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viele Bereiche, wo wir eigentlich, wenn wir uns nicht so krass selber im Weg stehen würden mit unseren, also mit diesen vielen konservativen Ansichten, die sich irgendwie entwickelt haben über die letzten paar tausend Jahre, dann hätten wir alle eigentlich so viel mehr Spaß und Leichtigkeit. Mhm. Und ja, es ist, ich meine, das ist ja immer schon so, die Freigeister oder die Liberaleren und die Konservativen, die sich gegenüberstehen. Und ich kann das halt als Liberale so nicht nachvollziehen, wie man so festhalten kann. Aber das hat man immer schon so gemacht. Ja, was interessiert's denn dich, ob jetzt jemand Mann, Frau oder non-binär ist? Was stört dich das denn in deinem Leben? Ja, Hauptsache, die Menschen sind glücklich, nicht? Aber das mag wahnsinnig naiv sein. Ich verstehe diese Haltung einfach nicht. Dieses, die Frau gehört an den Herd und die Frau. Ich meine, das ist alles wissenschaftlich widerlegt. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, Mythos Mutterinstinkt, wo ja immer wieder die Konservativen kommen und sagen, ja, aber Frauen kriegen die Kinder und die wissen einfach besser, was für die Kinder und bla bla bla. Und jetzt kann man das anhand von Hirnscans nachvollziehen, dass sich zwar, ja klar, bei der Mutter das zuerst schon in der Schwangerschaft entwickelt mit diesen Gehirnveränderungen, wo man dann zum Beispiel besser hört, dass man halt irgendwie schneller reagieren kann.
Auch nachts aufwacht. Das sind
dann genau, und dann haben sie aber nachgewiesen, dass Väter oder auch Väter, die sich ab der Geburt genauso kümmern, genau die gleichen Entwicklungen im Hirn machen oder auch homosexuelle Paare, schwule Paare, zwei Männer, die sich einfach die Care-Arbeit teilen, haben genau die gleichen Veränderungen im Hirn wie Mütter.
Ja, das Problem ist, wenn du in der Schweiz einen Tag Papi-Urlaub hast oder hattest.
Zwei noch, Wochen.
Bis jetzt. Vor kurzem, jetzt sind es zwei Wochen. Voilà.
Wir hatten auch nur einen Tag.
Zwei Wochen ist natürlich voll viel. ja, das kommt natürlich dann dazu. Ja. Und ist noch spannend, weil ich hatte auch, das war auch so eine schöne Klinikerfahrung, dass wir hatten da diesen Safe Space und mit diesen Mitinsassen und man sitzt im gleichen Boot und man tauscht sich irgendwie aus über die Schlafmedis und bei wem was wie wirkt und das ist einfach so, so angenehm. Und das sind eben total unterschiedliche Menschen, weil als ich dahin ging, also ich hatte ja mit dir Austausch, weil das ja dieselbe Klinik ist und das habe ich sehr geschätzt. Deine Rückmeldung. Aber ich hatte trotzdem so das Gefühl, oder die Angst, dass ich am Schluss nur noch so mit Banker da sitzen werde und so ausgebrannten CEOs und die werden überhaupt nicht meine Struggles verstehen, als Mutter und so Kleinunternehmerin. Und ich hatte so eine Freundschaft geschlossen mit einer Person, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aus ja, Privatsphäre und Datenschutzgründen. Diese Person war über 60, aus wahrscheinlich der bürgerlichen Ecke und ich hätte jetzt wahrscheinlich ja in meinem Leben jetzt nicht so den Kontakt zu dieser Person gefunden. Und wir haben auch so, ja, wir haben irgendwie zusammengepuzzelt und einfach so den Space geteilt und das war so schön und irgendwann saß ich auch da mit einer anderen Mitinsassin und wir sprachen auch über diese alten weißen Männer und dann gucke ich so zu dieser Person rüber und sage so, hey, ich meine nicht dich damit, das tut mir total leid und das haben wir dann am zweiten Tag aufgenommen und ja, irgendwie so halt eben auch mit ihm zu reden und zu merken, dass wenn man außerhalb von diesen Dialogen, was jetzt Feminismus und wie sich ein alter weißer Mann verhält oder eine feministische Frau, wenn man diese Narrative verlässt und sich auf einer Ebene begegnet, die wirklich ja irgendwie so essentiell ist in diesem Safe Space, dass da was irgendwie, ja, es wird dann so schön und angenehm und leicht und ich glaube, dass ich eigentlich nur noch solche Beziehungen führen will. Und ich sage aber nicht, dass wir nicht für die Gleichberechtigung kämpfen müssen. Also ich meine, du und ich wären wahrscheinlich nicht in der Klinik gelandet, wenn die Care-Arbeit politisch wertgeschätzt werden würde. Mhm. Da gibt es wahnsinnig viel zu tun.
Politisch aber und gesellschaftlich.
Voll, ja, klar, das hängt ja alles zusammen. Mhm. Ja, so die Huhn-Ei-Frage wäre wer prägt wen mehr. Und ich glaube schlussendlich, ja, das, was du erwähnt hast, sei es jetzt in der Partnerschaft, diese Schuldgefühle und Vorwürfe und Dauerkritik oder halt einfach auf der Straße, dass sich jetzt viele Männer irgendwie inadäquat fühlen, hat massive Einwirkungen auf unsere mentale Gesundheit.
Voll. Also ganz kurz noch zu diesem Schubladending. Finde ich auch, ich möchte raus aus diesen Schubladen. Ich meinte auch vorher nur diese Old White Men, sie würden in diese Schublade passen, aber passen. Das ist ja wie mit diesen Generationen, wo man heute sagt, Gen Z ist so und so. Das ist auch wieder das Gleiche wie bei Müttern. Wir sind keine homogene Masse. Wir sind alles individuelle Persönlichkeiten. Und was du jetzt gesagt hast mit diesem kompatibel sein, ich glaube, ein großes Problem, das viele Frauen haben, ist eben, dass sie nicht gelernt haben, Grenzen zu setzen. Gelernt haben, für sich einzustehen, Nein zu sagen, nicht das brave Mädchen zu sein. Und dadurch, wie soll ich sagen, ich habe viele Frauen in meiner Community, die sehr dysfunktionale Beziehungen geführt haben mit Männern mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, Männern, die einfach, es können auch einfach Egomanen sein, wo es halt immer nur um sie ging. Und mir hat mal jemand gesagt, das ist so eine Schlüssel-Schlüsselloch-Thematik. Man findet sich ja auch, oder? Das ist ja gerade bei Narzissmus zum Beispiel, stelle ich mir das immer so vor, wie der Wirt und die Zecke. Und der Narzisst ist in dem Fall für mich die Zecke, der sich andockt bei jemandem, der irgendwie
diese Vibes schon ausstrahlt.
Ja, irgendwie dieses, das halt diese liebevolle oder dieses, was auch immer der Narzisst sucht, ob er Anerkennung sucht oder ob er, also meiste Narzissten suchen ja Anerkennung, es gibt ja auch den verdeckten Narzissmus und das ist wie so das, was derjenige sucht oder was ihm fehlt, wenn du das mitbringst, dann kann der da andocken und dann können da so dysfunktionale Beziehungen entstehen, wo man dann ja auch von einer Co-Abhängigkeit spricht, was aber für beide eigentlich nicht gesund ist. Und sich aus sowas wieder rauszulösen, ist aber super schwierig.
Hast du viele Frauen bei dir in der Community, die von solchen Beziehungsmustern erzählen?
Leider sehr, sehr viele. Also ich habe tatsächlich so viele, dass ich jetzt auch, wir machen ja auf Mami Brennt immer wieder so Webinare mit Expertinnen, dass ich jetzt eine sehr renommierte Psychologin gewonnen habe, dass sie mal ein Webinar macht bei uns auf der Plattform exklusiv für die Community, die sich eben spezialisiert hat, Frauen zu begleiten, die Kinder haben mit narzisstischen Partnern oder Ex-Partnern, die halt narzisstische Persönlichkeitsstörungen haben.
Und kannst du den Namen verraten? Oder ist das
Lia Schreiber heißt sie.
Ja. Genau. Und wann kommt sie?
Am 3. September.
Yes. Cool. Und das ist online oder live?
Online.
Ja.
Weil wir haben Member, also ich meine, wir sind im Moment noch sehr Zürich Public, aber wir haben durchaus auch schon Member aus Basel, Luzern, aus dem Wallis und so. Und meine ersten Events hatte ich live gemacht in Zürich, wo wir auch mal mit der Angela Hähne, das ist auch eine ziemlich bekannte Psychologin, die sich auf das Thema Mom Burnout spezialisiert hat, ein Live-Event gemacht haben. Und da war dann die Nachfrage so groß, dass wir die gar nicht alle nehmen, also alle reinlassen konnten, weil der Raum zu klein war. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen das monatlich, jeweils ein Webinar mit irgendjemandem, der ein Thema bedient, was aus der Community kommt. Wir haben dann zum Beispiel auch sicher jemanden, wo es um Selbstfürsorge geht, jemanden, wo es um Sex in der Partnerschaft nach Geburten geht. Das sind alles so Themen, die so aus der Community kommen. Wir haben aber auch im Team jemanden, die sich sehr intensiv mit dem Thema Muttertät eben befasst hat und auch erklärt, was genau passiert da und so Sachen.
Ich muss unbedingt da reinschauen und mehr an diesem Webinar teilnehmen. Es gibt ja auch Live-Events, habe ich gesehen. Das ist eine
ja,
voll.
Tolle
Arbeit.
Also du bist
Arbeit.
Ja schon länger Member, aber dann war natürlich Klinik und so. Dann
genau. Ja.
Hat man dann auch nicht so viel Kapazität ja. noch irgendwo online.
Unbedingt.
Ich glaube, du wolltest ja auch so ein bisschen Digital Detox machen damals.
Voll, also ich möchte es eigentlich immer noch, aber ich glaube, ihr macht ja auch so Live-Stammtische und so, das finde ich sehr cool. Und alle, die zuhören, wir werden da dann die URL in die Shownotes packen und Ich hoffe, dass wir uns da sehen bei Julia, was du da aufgebaut hast, ist mega wertvoll. Und ja, ich glaube, wenn ich dich in da in dieser Partyhütte nicht gesehen hätte und mich so von dir ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, so, ja, du hast mir so einen Schubs gegeben außerhalb meiner Komfortzone und du hast mich dann wirklich auch begleitet. Ich durfte dir anrufen und eben dieser Satz, du machst es für deine Kinder, der ist geblieben und ich glaube, schlussendlich versuchst du diesen Effekt noch auf deiner Plattform, auf Mami Brennt weiterzugeben. Das ist unheimlich wertvoll. Danke dir dafür.
Danke dir.
Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Ihr werdet wahrscheinlich bald essen. Du hast gesagt, dass ihr noch Mittagessen habt.
Ja, genau, mit der Familie.
Hast du zum Schluss noch irgendeinen, ja, vielleicht für unsere HörerInnen, so einen Gedanken, der dir vielleicht so durch dieses Mom-Burnout, Burnout, Erschöpfungsdepression, ein Learning, das du teilen möchtest?
Also, ich finde es mega schön, dass der Satz, du machst es für deine Kinder, bei dir so viel bewirkt hat, weil ich eben gemerkt habe, dass bei dir das größte Problem ist, dass du das Gefühl hast, du kannst deine Kinder nicht alleine lassen. Ich möchte aber auch sagen, man macht es auch für sich selbst, weil eben, weil ich war an einem Punkt, da hatte ich kein Gefühl mehr für meine Tochter. Und für mich war eigentlich eher so diese Absolution, ich darf mir auch mal Zeit nur für mich nehmen, war mega wichtig. Und das ist eben, es ist kein, und selbst wenn es das wäre, wäre es auch egal, es ist kein Wellness-Programm, sondern es ist intensive Arbeit an sich selber, aber auch dieses. Für mich war das in der Klinik krass, dass sich plötzlich jemand um mich gekümmert hat und sich so für mich interessiert hat. Das war für mich sehr heilsam. Also diejenigen, die das nicht so fühlen mit, du machst das für deine Kinder, die dürfen es auch einfach für sich selber machen. Und sonst wünsche ich mir einfach, dass wir offener drüber reden, dass wir aufhören, uns ständig miteinander zu vergleichen und zu schämen, sondern dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen. Ich glaube, dass in einer Welt, wo Frauen, Mütter immer noch so viel Diskriminierung erfahren, gibt es nichts Wichtigeres als Solidarität unter Frauen. Und dieses Sisterhood, diese Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig versteht und upliftet und einfach füreinander da ist. Ich meine, das ist das Gute, dass wir lernen, dass wir auch weinen können. Oder dass wir halt auch über Gefühle reden können. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als diese Verbindung zu spüren mit anderen Frauen, wo man wirklich einfach sich selbst sein darf, ohne dass man verurteilt wird, sondern wo man quasi offene Arme hat und einfach füreinander da ist. Es gibt nichts Heilsameres.
Ja, das habe ich mit dir erlebt. Vielen Dank. Und ich glaube, ja, das ist ein wichtiger Punkt, also der Satz, du machst es für deine Kinder, ist nicht gemeint wieder in diesem aufopfernden Sinne, sondern das ist ja so kontraintuitiv. Also du gehst in die Klinik, du gehst weg und das machst du für deine Kinder, weil eben das, also die Kinder können nur glücklich sein, wenn die Eltern glücklich sind. Und eben, ich glaube, ganz wichtig, also ich habe hier mir ist gerade was in den Sinn gekommen aus der Musiktherapie. Ich hatte in der Klinik so wirklich unfassbar viele verschiedene Therapien zur Auswahl, die auch so, ich glaube, zu jeder Therapie könnte ich eine Episode aufnehmen. Und in der Musiktherapie war das so, dass ich da hingekommen bin mit meiner Gitarre und habe da schon gewusst, was ich machen will, weil ich ja die Theorie kenne. Ich weiß ja, dass beim Singen der Parasympathikus oder der Sympathikus, dass einfach eins von diesen Nerven aktiviert wird und man keine Angst spüren kann. Also man kann nicht singen und Angst haben gleichzeitig und dass das wirklich sehr gut für das Nervensystem ist. Und dann fing ich an, so zu spielen und zu performen und zu leisten wieder. Und ich meine, mein großes Learning aus der Klinik war, ich habe irgendwie so gelernt, dass ich leisten muss, damit man mich cool findet, damit man mich wertschätzt, mag, anerkennt. Aber dass ich das eben nicht immer leisten muss, also so, das lerne ich jetzt. Und dann hat die Musiktherapeutin, weil ich war so erschöpft und ich hatte wieder den Schwindel und ich konnte nichts, ich war so in diesem Freeze und sie hat einfach vorgeschlagen, dass sie mir ein Lied vorspielt auf dem Klavier. So. Und ich so, ja, cool, mach das. So, was machen wir hier eigentlich? Ich war sehr skeptisch und als sie dann zu spielen begonnen hat, sie hatte wirklich eine unglaublich schöne Stimme und ich fing dann an zu heulen und zwar so richtig. Und als ich dann irgendwann aufgehört habe, war mir natürlich total peinlich und ich habe nicht verstanden, was da los ist, dass ich meine Klangmusik berührt mich schon immer sehr. Ich habe das während dem Lockdown immer gemerkt, wenn ich wieder Live-Musik gehört habe, das war so, wow, krass. Aber in dem Moment war das so, hey, was ist eigentlich hier los? Und dann haben wir so darüber gesprochen, ja, was habe ich jetzt gefühlt, was hat das jetzt ausgemacht? Und dann habe ich gemerkt, die Tatsache, dass ich einfach empfangen darf, also ich muss nichts liefern und jemand macht was Schönes für mich. Und sie spielt auf dem Klavier in diesem Zimmer nur für mich. Und das war der Song von Beatles, Let It Be, und mein Song. Und das war neu, dass ich einfach da sein kann und jemand macht was für mich. Und ich glaube, diese Erfahrungen, das klingt ja so voll egoistisch, also so in diesem Narrativ von der perfekten Mutter, die sich aufopfert und unkompliziert und bescheiden ist. Ja, das war, das meine ich mit, das machen wir für unsere Kinder, also eigentlich Actions, die rein unserem Interesse dienen, sind eben überhaupt nicht egoistisch und sehr, sehr, sehr wichtig.
Hey, das hat mir jetzt gerade wieder die Tränen in die Augen getrieben, weil du das so schön beschrieben hast, genau dieses Gefühl, jemand macht was für mich und zwar ohne, dass er was zurück will dafür. Das war eine Erfahrung in dieser Klinik, die mich irgendwie zutiefst berührt und zutiefst erschüttert hat, weil ich gemerkt habe, dass das noch nie in meinem Leben passiert ist. Und das ist wirklich, und ich finde das auch so wichtig, ich meine, du hast auch Töchter. Wir geben das ja dann auch wieder weiter.
Voll.
Also, ja, finde überhaupt nicht, dass das egoistisch ist. Ich finde, ich möchte aufhören, so selbstlos zu sein. Und einfach auch genießen zu dürfen. Und mir Sachen zu erlauben.
Das machen wir jetzt. Und wir halten uns an den Händen dabei, meine Liebe.
Und wir nehmen noch ganz viele mit an die Hände, yes, die mitkommen wollen auf diese Reise.
Ich danke dir sehr.
Ich danke dir auch. Es war ein schönes Gespräch.
Sehr, sehr, sehr. Und ich wünsche dir jetzt einen guten Appetit.
Dankeschön.
Mit deiner Familie und bis ganz bald. Danke, liebe Julia, für deine Zeit, für deine Arbeit, für dein Sein.
Danke für deine Offenheit und für dein Vertrauen und deine Freundschaft. Ciao.
Bis bald. Tschüss. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.